Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Puff.
Hi Martin, warum sitzen wir an einem runden Tisch?
Wir haben so ein kleines technisches Problem mit unserem Bildschirm. Vielleicht haben es einige bei der letzten Folge bemerkt, dass der Hintergrund etwas geschrumpft ist.
Ja.
Wir versuchen, das in Ordnung zu bringen. Bis dahin nutzen wir andere Räumlichkeiten.
Wir sind ausgewichen, okay. Also anstatt zu fragen, wie es uns geht, fragen wir, wie es dem Set geht. Geht es voran? Geht es ihm schon besser?
Wir hoffen, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren. Aber das ist auch ein Definitionsproblem. Was ist schon normal?
Nichts ist normal.
Nicht mehr?
Nein.
Möchtest du kurz sagen, wie diese Folge zustande kam?
Ja. Wir hatten jetzt mit einigen interessanten Leuten Gespräche, die mit diesem Rekonstruktionismus des Millenniums zu tun haben. Menschen, die eine Gesellschaft sehen wollen, in die die Kirche Moralität und Normalität hereinbringen kann, um dem Chaos entgegenzuwirken, das man in der Welt hat.
Bring in morality and normality in order to counteract the chaos that is in the world.
And nicht nur dem Chaos, sondern auch der Gewalt und der Sittenlosigkeit und allem, was damit einhergeht. Und sie glauben, dass die Zeit für diese Zeitspanne des Millenniums jetzt gekommen ist. Wir hatten ein Gespräch mit Lennox. Und dann hatten wir das Privileg, ein Gespräch mit Wilson zu haben. Das sind wichtige Leute. Die Menschen neigen dazu, misszuverstehen, was wir machen oder warum wir es machen.
Ja, und beschweren sich, warum gebt ihr ihm so viel Redezeit in der Sendung?
Und eine Plattform und noch einiges anderes. Es geht um folgende Frage. Wo befinden wir uns im Strom der Zeit? Und auch um die Dringlichkeit, die bei den Evangelikalen herrscht, die Situation in der Welt wieder gerade zu biegen. Und um die Furcht, dass das Zeitfenster, um es in Ordnung zu bringen, zu schwinden scheint. Und wenn man nicht jetzt handelt, wird das Problem größer und verschärft sich und so weiter. Also nutze die Gunst der Stunde. Die Idee dahinter war nicht, eine Plattform zu geben, sondern zu zeigen, mit was für einem Denkmuster wir konfrontiert sind.
Weißt du, wie viele Jahre wir schon darüber sprechen?
Schon viele Jahre lang.
Und oftmals hieß es, aber es ist keine Gefahr, denn sie sind so eine unbedeutende Gruppe.
Ja.
Sie haben keinerlei politische Schlagkraft.
Aber dann zeigten wir im Laufe der Zeit, wie dieses Denken und diese Denkhaltung ins politische System der Welt eingebaut wurde. Wie die Macher in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Spitzenleute, ob jetzt im Kongress oder wo auch immer in der Regierung, dieses Gedankengebäude haben. Und der oberste Bundesgerichtshof wird größtenteils von Katholiken geführt. Und die Leute, die über das Militär und die Geheimpolizei, das FBI und die CIA und diese alle Verfügungsgewalt haben, all diese Leute sind jetzt eine Gruppe, die hinsichtlich dieses Denkmusters einen Zusammenhalt haben. Dann wurde der religiöse Aspekt ins Weiße Haus hineingebracht. Auch wenn sie viele bewerten, dass das gegen die Verfassung wäre. Es wurde etabliert, und das evangelikale Denken hat einen Einfluss wie niemals zuvor. Und jetzt hat man eine Regierung, die dafür ist, dass diese christlichen Prinzipien vollstreckt werden oder zumindest mit Unterstützung des Staates in die allgemeine Gesellschaft hineingebracht werden. Das ist die Gelegenheit. Wir diskutierten folgende Frage. Okay, was ist, wenn wir diese Gesellschaft bekommen? Was, wenn diese Gesellschaft eingeführt ist? Dann wird es natürlich laut der Schriftstücke 2025 und so weiter die konservative Agenda. Dann wird es hinsichtlich eines Ruhetages Gesetze geben.
regarding a day of rest.
Ja.
Und so besprachen wir das Thema. Und ja, die Gesellschaft liegt im Argen. Aber kann man Moralität zum Gesetz machen?
Nein.
Um diesen Punkt ging es.
Wir sagten es schon dort und wir sagen es wieder. Wann immer Moralität zum Gesetz wird, wird Blut fließen.
Richtig. Und wir wiesen auf die Geschichte und all diese Fakten hin. Das Denken dazu war, wir haben aus der Geschichte gelernt. Wir werden die Fehler nicht wiederholen. Aber wenn man die Sabbat-Sonntags-Thematik pusht, können dann zwei miteinander gehen, ohne dass sie übereingekommen sind? Von der Sache her nein. Die eine Gruppe wird an der Sonntagsagenda festhalten wollen und es verstandesmäßig begründen. Und die andere Gruppe wird an der Sabbat-Agenda festhalten und es mit der Schrift unterstützen. Und so werden beide nie zueinander finden. Wir werden zeigen, als wir die Diskussion mit Lennox hatten, wurde im Grunde festgestellt, dass die Lösung tatsächlich wäre, dass die eine Gruppe nachgibt.
Ja, dass die Sabbathalter einfach zum Sonntag übergehen. Das wird es lösen.
Richtig.
Und als wir das Gespräch mit Wilson hatten, traf auch er die Aussage, die Leute können es sich nochmals ansehen, wird es denn so schlimm sein, wenn eine Minderheit nicht beachtet wird?
Richtig. Also schauen wir uns doch dieses Argument an und dröseln es ein wenig auf. Die Gesellschaft ist in einer solchen Notlage, dass die ganze Gesellschaft zusammenbrechen wird, wenn wir nicht augenblicklich handeln. Nun, was ist, wenn eine kleine Gruppe dem entgegensteht und diesbezüglich nicht mit der Mehrheit mitgehen will? Der Kollateralschaden, wenn die eine kleine Gruppe für das Gemeinwohl der Gesellschaft entfernt wird, ist dann doch das kleinere von zwei Übeln. Es wurde nicht explizit so gesagt, aber darauf lief es hinaus.
Ja, denn er sagte dabei, jetzt ist es so schlimm, wäre es nicht einfach besser, wenn wir mit Gesetzen anfangen könnten?
Okay. Nun, Martin, das erinnert mich an das, was Caiaphas sagte. Ist es nicht besser für uns, dass ein Mensch stirbt samt seinem Denken und seiner Ideologie, anstatt dass die ganze Nation kaputt geht? Nun, lass uns das globalisieren. Ist es nicht besser, dass die eine Gruppe, die mit dem Inordnungbringen der Immoralität in der Welt nicht im Einklang zu stehen scheint, dass man sie beseitigt? Um des Gemeinwohls willen, indem man die ganze Gesellschaft wieder auf Kurs bringt? Das wäre das kleinere von beiden Übeln. Es wäre immer noch ein Übel, aber es wäre das kleinere von beiden. Es muss zugunsten der beteiligten Parteien gesagt werden, dass beide versicherten, dass sie bei Verfolgung nicht mitwirken würden.
Ja, alle Leute, mit denen wir direkt sprachen, sagten, sie wären auf unserer Seite.
Richtig. Aber als wir darauf verwiesen, dass die Geschichte das Gegenteil zeigt, dass es letztendlich doch zu Verfolgung führt, und sehr wohl zu genau den Ereignissen führt, die die Bibel beschrieben hat. Denn geschichtlich war es immer so gewesen. Unser Anliegen beim Erstellen dieser Gesprächsrunde war nicht zu diesem Zeitpunkt darüber zu debattieren, ob Sabbat oder Sonntag der richtige Tag ist. Wir haben einen Standpunkt dazu und wir sind in der Wahrheit gegründet und können davon nicht wegbewegt werden. Auch die andere Partei hat einen Standpunkt und ist festgesetzt und kann von ihrer Position nicht wegbewegt werden. Sie werden sich also am Ende in den Haaren liegen. Die Bibel sagt, dass genau das bei der Sache mit dem Mahlzeichen des Tieres geschehen wird. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt.
Schön. Okay. Also haben wir einen Standpunkt. Unser Standpunkt ist außerdem auch nicht die Frage, ob Christus vor oder nach dem Millennium kommen wird. Wir haben dazu einen Standpunkt. Wir glauben, dass die Schrift gemäß der Prophetie im Buch Daniel und an anderen Stellen sagt, dass die Könige der Welt ein System errichten werden, in welchem sie die moralischen Themen kontrollieren werden. Aber die Bibel sagt, dass Gott eingreifen und all das beiseite fegen und ein Reich wird, das niemals erschüttert wird. Das Reich Gottes kommt also nicht dadurch, dass Menschen es umsetzen werden, sondern dadurch, dass Gott es verwirklicht. Sie glauben, aber nein, sie werden es in Ordnung bringen. Und dann wird Christus kommen. Auch diese beiden Standpunkte stehen wieder im völligen Gegensatz zueinander. Unsere Motivation ist nicht unbedingt, dass wir zeigen wollen, dass unsere Argumente so viel besser sind, obwohl wir natürlich glauben, dass sie es sind, und um sie zu überzeugen. Denn die Schrift sagt uns, dass sie sich nicht überzeugen lassen werden. Was ist jetzt also unsere Haltung dazu? Unsere Position ist, macht euch bereit. Denn wir befinden uns an der Schwelle zu diesen Ereignissen. Und Menschen, die behaupten, nein, wir werden es noch lange aufschieben, so lange, wie sie selbst bei Interviews sagten, hunderte von Jahren, 200 Jahre, mindestens 250 Jahre, bis diese Dinge Wirklichkeit werden. Wir sagen nein, es kann auf der Stelle geschehen. Es wird als überwältigende Überraschung kommen. Und deshalb lautet die Frage, sind wir bereit? Lass es uns klar auf den Punkt bringen. Wenn Sie glauben, dass Ihnen nur ein kleines Zeitfenster zur Verfügung steht, das jetzt greifbar ist, weil sich eine Regierung an Ort und Stelle befindet, die willens ist, sich diesbezüglich aus dem Fenster zu lehnen. Nun, Martin, diese Regierung wird im Jahr 2028 neu gebildet werden. Deshalb ist das Zeitfenster jetzt, wenn Sie diese Gelegenheit nutzen wollen. Zwischen jetzt, mitten im Jahr 2025 und 2028, ist das Zeitfenster sehr klein. Nun, in der Vergangenheit hatten wir viele Gespräche darüber, was die Zeichen der Zeit sind, was die esoterische Welt sagt, was die biblische Chronologie sagt. Und wir bekamen deshalb Schwierigkeiten.
Ja.
Wir setzten niemals ein Datum. Wir sprechen dabei über Ereignisse und wir sagten immer, Christus kann die Zeit verlängern oder verkürzen. Das zu entscheiden liegt nicht an uns. Aber Tatsache ist, dass wir sagten, dass die Ereignisse sich innerhalb eines sehr kleinen Zeitraums ereignen können. Wenn man jetzt diesen starken Antrieb hat, es umzusetzen, bevor die Gelegenheit verschwindet, glaube ich, dass es möglich ist. Lass es uns ganz klar sagen, dass es möglich ist, dass mit der Umsetzung der in der Bibel beschriebenen Ereignisse tatsächlich innerhalb einer kurzen anstehenden Zeitspanne angefangen werden könnte. Und dass diese Ereignisse wegen des zeitlichen Rahmens sehr rasch und als überwältigende Überraschung kommen können. Und ich glaube, wie wir das viele Male in der Vergangenheit gesagt haben, dass Gott uns einen Probelauf gegeben hat. Kam das nicht als überwältigende Überraschung, als wir die Pandemie hatten, oder wie man das auch immer nennen will? Kam das nicht als überwältigende Überraschung?
Ja, natürlich.
Und änderte die Welt sich nicht von einem Tag auf den anderen?
Oh ja, sehr. Es ging nie mehr zurück. Es wird nie zurückkehren. Unsere Normalität heute ist nicht die, die wir vor 5 Jahren hatten.
Es ist eine neue Normalität.
Ein neues Normal. Und Sie sagten, dass es so sein wird.
Okay, werfen wir also einen Blick auf einige dieser Themen und dröseln wir es etwas auf.
Ja, und rücken wir es mit einigen Videos und Zitaten ins rechte Licht.
Und erneut ist das Ziel zu fragen, überwältigende Überraschung? Wenn wir doch die Schrift kennen, sollte es da eine überwältigende Überraschung sein? Oder sollten die Wachen auf der Mauer sitzen bzw. auf der Mauer stehen, die Ereignisse da draußen beobachten und den Menschen drin, also der Gemeinde, laut zurufen? Ich weiß, dass es hier draußen sehr finster ist. Ich weiß, dass es Mitternacht ist. Und ich weiß, ihr alle da unten schlaft, aber wir sehen etwas herannahen, wofür wir euch gern aufwecken würden. Denn eure Schnarchgeräusche sind momentan so laut, dass sie einen Bären aufwecken würden. Könnt ihr bitte, bitte aufwachen
und euch bereit machen?
Das ist die Absicht bei dem, was wir machen.
Lasst uns beten und dann einsteigen.
Ja, lass uns beten.
Unser himmlischer Vater, Wir haben das Vorrecht, diese Dinge vor unseren Augen geschehen zu sehen. Wir haben das Vorrecht, in unserer Zeit leben zu dürfen. Doch ohne dich wird das keinerlei Wert haben. Also bitten wir dich, unseren Verstand zu erhellen und uns dabei zu helfen, das zusammenzusetzen, und hilf den Zuschauern und allen, die sich das noch ansehen oder anhören, es anzunehmen, sodass wir die Welt warnen können. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, nur eine Frage. Aufgeweckt zu werden und bereit zu sein, sogar wenn es nicht stattfindet, ist das schlimmer oder besser, als schlafen zu bleiben und von einer überwältigenden Überraschung überrascht zu werden?
Na sicher ist das besser. Ist das nicht ein Argument, das manchmal vorgebracht wird? Ich liebe lieber so, als ob es einen Gott gäbe, und finde dann heraus, dass es keinen gibt, als so zu leben, als ob es keinen Gott gäbe, und dann herauszufinden, dass es einen gibt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und weißt du, Leute kommen oft mit dem Einwand: Ja, aber wie bekommt man all diese Nationen an Bord?
Okay.
Alle stehen ideologisch woanders, stimmt's? Das wird nie passieren. Aber wie bekam man in der Pandemie über Nacht all die Nationen an Bord?
Das sollte man sich als erstes ansehen. Wenn man da je eine Frage hatte oder immer noch Zweifel hat, sollte das es einem zeigen. Viele Leute kamen mit dem Argument, die Leute werden dagegen aufmucken. Also werden sie es nicht im ganzen Land umsetzen oder gar weltweit. Ach ja?
Sie muckten schon dagegen auf. Half ihnen das etwas?
Nichts. Dann wird man verhaftet oder ins Gefängnis geworfen. Oder so ausgegrenzt, dass sogar Qualifikationen oder Berechtigung nichts mehr wert sind.
Ja, in manchen Ländern kamen sie mit ihrer berittenen Polizei und ritten die Leute mit ihren Pferden nieder. Ihr macht, was euch gesagt wird. Aus, basta. Also lass uns sehen, Martin, was wir all diesen Dingen entnehmen können. Hier ist ein Zitat aus Child Guidance. Und es spricht von einer überwältigenden Überraschung. Die Gesetzesübertretung hat fast ihre Grenze erreicht. Verwirrung erfüllt die Welt und ein großes Entsetzen wird bald über alle Menschen kommen. Das Ende ist sehr nah. Gottes Volk sollte sich für das bereit machen, was bald als überwältigende Überraschung über die Welt hereinbrechen wird. Unsere Zeit ist kostbar. Wir haben nur noch wenige, sehr wenige Tage der Gnadenzeit, um uns bereit zu machen für das zukünftige, unsterbliche Leben. Martin, in dieser Aussage scheint ein Gefühl der Dringlichkeit zu liegen.
Definitiv.
Also was braucht Gottes Volk? Nun, können sie, während sie schlafen, an ihrer Erweckung und Reformation arbeiten?
Nein.
Nein, sie schnarchen, richtig? Und ich fürchte, dass sie gerade schnarchen. Christen sollten sich auf das vorbereiten, was bald als unvorstellbar große Überraschung über die Welt hereinbrechen wird. Sie sollten das Wort Gottes fleißig studieren und sich bemühen, ihr Leben nach seinen Weisungen auszurichten. Gott fordert eine Belebung und Erneuerung. Zwei Dinge. Manche behaupten natürlich, dass diese beiden dasselbe sind. Nein, denn eine Erweckung kann sehr emotional mit sehr wenig Substanz sein. Also hat man ohne eine Reformation ein Problem. Was brauchen wir also? Eine Wiederbelebung echter Frömmigkeit. Unter uns ist unser größtes und dringendstes Bedürfnis. Danach zu trachten, sollte höchste Priorität haben. Die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen. Wenn sie beginnt, wird ein Gebetsgeist alle Gläubigen erfüllen und Uneinigkeit und Streit aus der Gemeinde verbannen. Es gab einen Augenblick, als die Menschen erwachten und dachten, das ist ernst. Sie begannen wie verrückt zu beten, bis wir schließlich da ankamen, wo wir uns jetzt befinden, und jeder ist wieder am Schlafen. Eine Erweckung und Reformation muss durch das Wirken des Heiligen Geistes stattfinden. Erweckung und Reformation sind zwei verschiedene Dinge. Mit Erweckung bezeichnen wir eine Erneuerung des geistlichen Lebens, eine Belebung der Kräfte des Verstandes und des Herzens, eine Auferstehung vom geistlichen Tod. Reformation dagegen meint Umgestaltung, ein Wandel der Ideen und Theorien, der Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Man muss das praktisch anwenden, was die Schrift sagt. Und wenn man das bisher noch nicht getan hat, Martin, wird es Zeit, es zu tun. Denn jetzt hat man die Dringlichkeit. Reformation an sich bringt noch keine Frucht der Gerechtigkeit hervor, wenn sie nicht mit einer Erweckung durch den Heiligen Geist einhergeht. Erweckung und Reformation sollen ihren Zweck erfüllen, müssen dazu aber zusammenwirken. Man muss voller Feuer sein. Man braucht die Motivation des Heiligen Geistes. Und dann muss man es tun.
Nun, was würdest du sagen, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, ach, schau doch, also müssen wir etwas Neues anfangen, denn das, also das gegenwärtige System, womit wir es in unserer Kirche zu tun haben, muss reformiert werden.
Martin, beherbergen wir die Wahrheit oder kleine Diskussionskonklaven? Wenn wir uns auf der Wahrheit vereinen, dann werden wir mit der Wahrheit leben und der Rest wird sich geben.
Liege ich also richtig, wenn ich Folgendes sage? Es heißt, Reformation dagegen meint Umgestaltung, einen Wandel der Ideen und Theorien, der Gewohnheiten und Verhaltensweisen. So ist das nicht gemeint, sondern das ist eine persönliche Sache.
Es ist eine persönliche Sache. Da, wo man nicht im Einklang mit den Aussagen der Schrift gelebt hat.
Also das ist keine Neuorganisation der Organisation.
Nein, da geht es um eine Neuorganisation des eigenen Herzens. Eine persönliche Veränderung. Martin, lass uns doch sehen, ob wir bezüglich der zeitlichen Dringlichkeit umgestalten können. Ist es so, dass wir den Leuten sagen können, wacht auf, wir stehen an der Schwelle. Wenn ihr dieses Werk noch nicht getan habt, dann macht ihr es besser jetzt. Denn wenn es geschieht und ihr aufwacht und anfangt, eure Lampen anzuzünden, könntet ihr herausfinden, dass ihr kein Öl habt.
Jetzt ist die Zeit, dieses Öl zu bekommen. Jetzt.
Okay, sehen wir uns die Umstände an und schauen wir, was wir für uns herausnehmen können. Die Welt gleicht einem Theater. Die Schauspieler, ihre Bewohner, bereiten sich darauf vor, ihre Rolle im letzten großen Drama zu spielen. Die überwiegende Zahl von Menschen kennt keine gemeinsamen Ziele. Das wird oft als Argument angeführt. Das wird nie passieren, weil sie nicht einig sind. Aber bei der Pandemie herrschte ganz schnell Einigkeit, stimmt's? Es war egal, welches Land, welche Religion, alle wurden sie einig.
Sie vereinten sich.
Gott sieht diesem Treiben zu, denn seine Absichten für seine rebellischen Untertanen werden verwirklicht. Die Welt wurde zwar noch nicht völlig in die Hände der Menschen gegeben, obwohl es Gott gestattet, dass Faktoren, die Verwirrung und Unordnung schaffen, eine Zeit lang herrschen. Doch die Macht der Finsternis ist bemüht, die letzte Akte des Dramas herbeizuführen. Und was werden diese letzten Szenen sein, Martin? Satan wird selbst als Christus erscheinen und mit seiner Verführungskunst der Ungerechtigkeit alle beeinflussen, die sich in irgendwelchen Geheimbünden, Geheimgesellschaften zusammengeschlossen haben. Wer der Leidenschaft für Bündnisse folgt, führt die Pläne des Feindes Gottes aus. Die Auswirkungen werden der Ursache folgen. Also was wir seit Jahren predigen, scheint in dieser einen Aussage eingeprägt zu sein.
Ja, denn es geht weiter mit aller Verführung und Ungerechtigkeit und all diesen Dingen. Denn weil Satan als Christus kommt, gibt es einen Teil, bei dem wir auch, wenn wir Diskussionen mit diesen Leuten haben, sagen können, sie kommen als Verteidiger für Christus daher.
Richtig.
Aber sie machen nicht das Richtige.
Weißt du, sie haben vielleicht sogar den Anschein von Moralität und sie mögen zu Geheimgesellschaften gehören. Und vielleicht haben sie auch so manche Leiche in ihrem Keller. Und vielleicht vertuschen sie Leichen in ihrem Keller, sei es auf diesen kleinen Inseln mit sittlich verkommenen Aktivitäten oder auch nicht. Darum geht es gar nicht. Sondern was ist die Tendenz hinsichtlich der Einführung moralischer Werte, die von der Kirche unterstützt werden? Und ich sage nicht einmal, dass die Kirchen, die sie einführen, notwendigerweise immer auf der richtigen Seite dieser moralischen Frage stehen. Martin, hier haben wir etwas, was wahrscheinlich nun, sagen wir einmal, nicht die glaubwürdigste Quelle in der Welt ist. Aber es ist interessant.
Ja, wenn wir hören können, wie diese Leute denken und so weiter, ist das schon... Nun, wir müssen uns auch anhören, worüber sie in ihren Kreisen gesprochen haben.
Richtig.
Also wir sehen uns Blavatsky und Bailey an und was sie darüber sagten, was wann passieren wird.
Und wir halten sie für glaubwürdig.
Also können wir ein wenig reinhören.
Hier ist ein früherer Leiter der Satanskirche. Und er möchte die satanische Agenda für die Jahre 2025 bis 2027 aufdecken. Natürlich sind diese Jahreszahlen sehr interessant. Denn wir haben eine Agenda 2025, die gegenwärtig umgesetzt wird, wie wir in früheren Folgen von WhatsApp Prof gesehen haben. Wir haben 2027 auch in unseren Aussagen erwähnt. Nicht, dass wir gesagt haben, dass da das Ende kommt, aber wir sagten, dass diese Daten aus verschiedenen Gründen faszinierend sind. Also lass uns hören, was der Mann zu sagen hat.
Ich war der Leiter einer satanischen Organisation. Ich sah die satanische Agenda mit meinen eigenen Augen. Ich war bei Treffen, in der die satanische Agenda mit anderen satanischen Organisationen rund um den Globus besprochen wurde. Das wird alle 9 Jahre aktualisiert. Also ich kenne nur die, die gerade gepusht wird, bis zum Jahr 2027. Was die Agenda danach sein wird, weiß ich nicht. Aber was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, und auch die Online-Konferenzen, in denen ich mich mit anderen satanischen Leitern befand, das läuft momentan ab. Als ich den Satanismus im Mai 2022 verließ, als ich damals den Satanskult verließ, sagte ich, und ich habe Aufnahmen dazu, ich sagte, dass Menschen im Jahr 2025 auf der Straße für Beten für andere Leute verhaftet werden würden. Leute würden in Europa strafrechtlich dafür verfolgt werden, dass sie Christen sind. Ich sagte das, weil ich das auf der Agenda sah. Es war keine Prophezeiung oder dass ich die Zukunft gesehen hätte. Es war deswegen, weil ich wusste, was in der Agenda stand. Und die Leute dachten, ich wäre wahnsinnig. Also ich sage heute, dass es im Jahr 2027 eine Weltregierung geben wird, die auf der ganzen Welt die akzeptable und einzige Religion sein wird, die legal sein wird. Und es wird nicht das Christentum sein.
Nun, Martin, wenn er sagt, dass es nicht das Christentum sein wird, könnte es dann eine Bruderschaft der Religionen sein?
Ich denke schon. Er erwähnt, dass er denkt es, weil er es nicht weiß. Denn welche Religion es sein würde, stand da nicht. Er denkt, es wird der Islam sein. Aber was du gerade angesprochen hast, wir haben die Bruderschaft, wir haben das Abraham-Abkommen.
Ja, es könnte so sein, wie wir sagten. Wie es der vorherige Papst sagte, der von Brüderlichkeit sprach. Er pushte das Thema Brüderlichkeit. In christlichen Nationen hätte es eine christliche Geschmacksrichtung, wogegen es in islamischen Ländern ein islamischer Beigeschmack wäre und so weiter, abhängig davon, wo man sich auf der Welt befindet. Aber es gäbe eine gemeinsame Agenda, die Moralität beinhalten würde.
Und weil er gesagt hat, dass es keine christliche Religion sein wird. Wenn man das Abraham-Abkommen hernimmt, qualifiziert sich dessen christlicher Anteil nicht als christlich.
Nein, denn es leugnet die Versöhnung. Aber lassen wir das mal beiseite. In einer christlichen Nation wird man christliche Moralität haben.
Ja.
Also welche Art von Gesetz könnte weltweit sein, hinsichtlich der Christenheit, des Islam oder jeder sonstigen Religion? Wäre das nicht ein Ruhetag, auf den man sich einigen könnte? Was, wenn dieser Ruhetag in Wirklichkeit vom Tier, was der Katholizismus ist, angestoßen wurde? Würde dann nicht das Mahlzeichen ihrer kirchlichen Macht ein weltweites Mahlzeichen werden? Ob jetzt aus Gründen, die mit dem Klima zu tun haben, oder aus religiösen Gründen,
ja,
wird dann doch irrelevant sein, stimmt's? Wenn es jetzt nur aus wirtschaftlichen und Umweltgründen wäre, würde es auch genügen.
Wir
es
haben
ist immer noch
immer
die
gesagt.
Gleiche Gesetzgebung.
Denn jetzt fragen manche, okay, aber wenn sie jetzt den Sonntag machen wollen, was wird den Atheisten und die anderen Religionen dazu bringen?
Es zu akzeptieren.
Ja, es zu akzeptieren. Und wir haben immer gesagt, Eine der stärksten Wege, das zu tun, wird das Klima sein.
Richtig. Nun, es gibt in islamischen Nationen moralische Gesetze und moralischen Kodex.
Ja.
Ja, es gibt Dresscodes und alle möglichen Vorschriften. Und haben Sie ein bestimmtes Gesetz, das sich mit diesen moralischen Umständen befasst?
Ja. Ja.
Ist das nicht das Gesetz der Scharia? Also die anderen Nationen haben bereits Moralgesetze. Es sind die christlichen Nationen, die sie noch nicht haben. Die könnten sie umsetzen. Und bei vielen könnten wir zustimmen.
Natürlich.
Aber wenn es zum Ruhetag kommt, können wir nicht zustimmen. Denn es sind zwei Gegensätze. Der eine ist laut Bibel das Zeichen oder das Mahlzeichen von Gottes Autorität, nämlich der Sabbat. Und laut dem Katholizismus und der evangelikalen Welt gibt der Sonntag ihnen die Autorität, ihre moralischen Werte umzusetzen. Da würden wir uns mit dem System in den Haaren liegen. Ich denke da nicht wie er, dass, wie er sagte, das Christentum verschwunden wäre, aber das biblische Christentum wird bekämpft werden. Das ist der Streitpunkt. Bewahrheitet sich das, was er sagte? Werden momentan Menschen dafür verhaftet, weil sie für Menschen beten? Oder sogar dafür, dass sie in Gedanken beten? Oder dafür, dass sie Themen wie Abtreibung ansprechen? Und natürlich lautet die Antwort darauf ja. Zeig doch ein paar Videos, Martin.
Soweit ich weiß, zitierte ich aus meiner Bibel und verkündigte meinen Glauben und jetzt werde ich von der Polizei dafür schikaniert, was ich tat. Ich machte nichts Illegales.
Sie werden überhaupt nicht verfolgt. Während Sie darüber in die Kamera sprechen, dass Sie von der Polizei schikaniert werden, Sie werden überhaupt nicht von der Polizei schikaniert.
Was geht da vor?
Wir haben viele Anrufe bekommen, darum sind wir hier.
Anrufe? Im Grunde kann jeder über jemanden lügen und sagen, die belästigen oder stören mich. Und deshalb muss ich zum Schweigen gebracht werden, weil jemand etwas vorbringt.
Ja, momentan bringen wir Sie überhaupt nicht zum Schweigen. Es ist nur so, wir haben so viele Anrufe bekommen, dass wir kommen und mit Ihnen reden mussten.
Wenn ein paar Leute beleidigt sind, bedeutet das nicht, dass damit ein Vergehen oder eine Straftat begangen
wurde.
Also,
ich habe kein Problem mit Ihrem Recht, Ihre Meinung frei zu äußern, okay? Niemand stellt das in Frage. Das Problem ist, dass jemand eine Anschuldigung erhob, dass das, was Sie sagten, Ihnen Angst machte wegen einem Hate-Crime-Element darin, okay? Darum bin ich hier. Das hat nichts mit Ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung zu tun. Was immer Sie äußern mögen wollen, das ist das Thema, der Grund, warum ich hier bin.
Damit das ein Vergehen nach Absatz 4a oder Absatz 5 ist, müsste ich schuldig sein, dabei Drohungen, Schimpfwörter oder Beleidigungen verwendet zu haben. Und das tue ich mit Sicherheit nicht. Ich bin nur schuldig, aus der Bibel gepredigt zu haben.
Aktuell hat sie niemand schuldig gesprochen. Auch wenn das nicht ihre Absicht war, hat das jemand so empfunden und uns deshalb gerufen. Verstehen Sie das?
Ja, das verstehe ich schon.
Ich sage Ihnen, passen Sie auf, was Sie den Leuten sagen. Lassen Sie mich ausreden.
Nein, sprechen
Menschen
Sie fertig.
Menschen fühlen sich durch das, was Sie sagen, beleidigt. Wenn wir Beschwerden bekommen, dass jemand beleidigt wird, dann haben wir einen Grund für eine Festnahme.
Nach welchem Gesetz?
Nach schottischem Gesetz.
Welches Gesetz genau? Wo ist denn die Beleidigung? Es ist kein Hassverbrechen, wenn jemand beleidigt ist. Die Bibel ist beleidigend.
Sie greifen an. Doch, es ist Hassrede.
Ich habe jede religiöse Freiheit, die übrigens durch die Krone erworben wurde. Die Krone, genau die Bibel, auf die unser König bei seiner Krönung die Hand legte und dem Volk einen Eid schwor. Ich habe jedes Recht, die Bibel zu verkündigen.
Nun, predigen Sie nicht mir. Ich versuche hier nur meine Pflicht zu tun.
Fakt ist, dass Sie behaupten, wenn jemand beleidigt ist, dann kann man festgenommen werden, stimmt's? Nun, Martin, wenn man verkündigt, dass ein bestimmtes religiöses System der Antichrist ist, wären manche dann nicht beleidigt? Mindestens mehr als 1 Milliarde Leute und manch andere auch.
So groß ist sie nicht. Etwas mehr als 1 Milliarde. Genau so ist es. Für mich ist es einfach interessant zu sehen, dass gesagt wird, wir bestreiten nicht, dass sie das Recht auf freie Meinungsäußerung haben und sprechen können. Aber sobald sie jemanden beleidigen, haben sie es nicht mehr.
Richtig. Was sagte jetzt dieser Ex-Satanist? Er sprach über einen Plan für 2025 bis 2027. Von der esoterischen Welt wird uns gesagt, dass es 2025 eine Externalisation der Hierarchie geben würde. Also müssen die dämonischen Kräfte irgendwie einen direkten Zugang und Einfluss auf die Gesellschaft haben. Auch über die Führungspersönlichkeiten in der Gesellschaft, über Regierungen und Politik. Und die Frage lautet, ob es irgendeine Bewegung in diese Richtung gibt. Wir werden das nicht wiederholen, worüber ein anderer schon eine sehr gute Arbeit abgeliefert hat. Matthew Sanche hatte kürzlich darüber gesprochen, ob der falsche Christus bald erscheinen wird. Er beschäftigt sich mit genau diesem Thema, den Vorhersagen von Alice A. Bailey für das Jahr 2025. Er erklärt, dass es Treffen gab, bei denen das erörtert wurde und wie weit die Thematik mittlerweile schon fortgeschritten ist.
Es gibt ein Schriftstück über einen Reporter.
Ja, da wird wirklich detailliert darauf eingegangen. Er leistete da eine großartige Arbeit. Auf dem Bildschirm ist der Link dazu. Wir werden das auch in der Videobeschreibung haben. Und ich rate jedem, sich anzusehen, was Matthew Sanche und seine Kollegen da zusammengetragen haben. Sie haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Und ich denke, es ist wert, angeschaut zu werden. Schaut also bei seinem Kanal rein und seht selbst, was er diesbezüglich zu sagen hat. Tatsache ist, dass das, was Alice A. Bailey vor vielen, vielen Jahren sagte, in unserer Zeit tatsächlich wahr wird. Dann haben wir natürlich auch diese massiven Manifestationen von UFOs und Verbindungen mit Aliens und alles Mögliche. Momentan sind die Nachrichten voll davon.
Das Letzte, was ich dazu sah, war das Objekt, nein, kein Objekt, sondern Licht, das sie mit einem Teleskop sahen. Und jetzt glaubt man ja, wegen der Art und Weise, wie es sich nähert, dass es kein Komet sein kann.
Richtig, der Uniprofessor sagte, dass es ein Raumschiff wäre.
Wahrscheinlich jemand, der versucht, Kontakt aufzunehmen.
Ja, und es wäre nuklear betrieben, da es das Licht vorne hat und nicht im Schweif wie bei einem normalen Kometen. Aber wie dem auch sei, diese Vorstellung, dass wir mit der Welt da draußen in Kontakt kommen, ist weit verbreitet. Wir hatten auch Gespräche auf anderen Foren, wo wir uns mit UFOs befassten.
Ja, bei Strange Normal, mit Bradley. Wir hatten das Interview mit ihm. Er macht immer noch gute Folgen.
Richtig.
Auch die Leute bei Heritage and Hope, bei denen wir die Interviews mit Lennox und Doug Wilson hatten. Auch sie hatten eine gute Zusammenarbeit mit Strange Normal und Bradley.
Also wir waren auf diesen Foren. Man kann es sich ansehen und wir glauben, dass das dämonische Manifestationen sind, denn auf dieser Welt, auf der wir uns gegenwärtig befinden, auf ihr wird das Sündenproblem behandelt und gelöst. Und wir wissen, wer hier unten ist. Wir haben hier eine dämonische Welt und eine Welt der Menschen. Und die eine wird sich manifestieren. Das heißt, sie wird einen aktiven Part bei Ereignissen übernehmen, wogegen das vorher hinter den Kulissen stattfand, in Geheimgesellschaften, satanischen Organisationen und Ritualen, bei denen Dämonen angerufen wurden und so weiter und so weiter. Ob das jetzt in einem kirchlichen Umfeld, also sogenannten kirchlichen Umfeld, oder ob das in Geheimgesellschaften geschah, ist zu diesem Zeitpunkt irrelevant, aber es geschah hinter den Kulissen und heimlich. Es war im Verborgenen, jetzt wird es zum Mainstream. Hat Hollywood das nicht über die Jahre propagiert?
Oh Mann, die haben eine Agenda.
Richtig. Also er sagte, es wird anfangen, sich 2025 zu manifestieren. Und wir sehen es, 2025. Schaut euch dazu Matthew Sanchez Doku an und entscheidet, ob dem so ist oder nicht. Aber die Zeit schreitet voran. Also lass uns über die evangelikale Position sprechen. Oder sprechen wir über einige der Evangelikalen in der Welt, die dieses Thema vorantreiben, dass jetzt die Zeit gekommen ist, zuzuschlagen, denn das Zeitfenster, um das Böse einzudämmen, verschwindet langsam. Wenn wir also nicht jetzt handeln, wird es zu spät sein.
Ja, wie du sagtest, nutzen Sie die Gelegenheit durch die gegenwärtige Regierung in der USA.
Richtig. Und wir hatten Lennox, mit dem wir gesprochen haben, der sich in der gleichen Sphäre bewegt. Aber wir wollen auch wissen, was Douglas Wilson zu sagen hatte. Denn sein Einfluss ist einfach um so vieles größer. Und sein Einfluss langt bis hinein ins Zentrum der Macht. Und wir hatten dieses wunderbare Privileg, neben Lennox auch mit ihm sprechen zu können. Also sehen wir uns doch einige seiner früheren Gespräche an. Er sprach mit Tucker Carlson und es gab Interviews bei CNN. Also wird dieses Thema jetzt offensichtlich auf breiter Ebene diskutiert. Sehen wir uns einiges davon an.
Jedes Gesetz ist umgesetzte Moralität.
Per Definition?
Per Definition. Die Frage ist nicht ob, sondern welche. Nicht ob man Moralität umsetzt, sondern welche Moralität man umsetzt. Okay? Falls jemand sagt, ihr holt aus, um Moralität umzusetzen, sage ich, nun ja, denn das macht Gesetz aus. Man kann ohne das Umsetzen von Moralität keine strukturierte, geordnete Gesellschaft haben.
Gesetz ist Gericht.
Richtig, aber das führt dann zu der Frage, welche Moralität? Jedes moralische System entspringt der Anbetung eines Gottes, okay? Also in Saudi-Arabien wird man ein Moralsystem haben, das deutlich anders sein wird als ein Moralsystem, das aus einem Land mit christlicher Geschichte und Konsensus stammt, richtig?
Ja, Konsensus. Right? So.
Also der Gott, den man anbetet. Dieses Prinzip sieht man die ganze Bibel hindurch. Und es lautet, dass man so wird wie das, was man anbetet. Die Menschen werden nach dem Bild geformt, was sie als das höchste Gut ansehen. Man wird so wie das, was man anbetet.
Okay, also wenn du in einer christlichen Nation bist, Martin, dann möchte man das. Lass uns das klarstellen. Viele der christlichen Nationen wurden mit Migranten überschwemmt.
Oh ja.
Und in einigen der Ländern kamen manche dieser Migranten aus anderen religiösen Systemen, besonders in Europa. Und das hat eine Auswirkung auf die Identität dieser Nation oder dieses Kontinents, richtig? Also es sind Bestrebungen im Gange, zu sagen, wir wollen nichts mit der Moralität zu tun haben, die beispielsweise mit dem Islam in Verbindung steht. Wir wollen nicht unter dem Gesetz der Scharia sein. Wir haben lieber christliche Normen. Da kommen am Ende sogar die Wissenschaftler und Atheisten in der Welt zu dem Schluss, nein, ich bin ein kultureller Christ. Denn ich stehe lieber unter diesem Bündel an Gesetzen als unter dem anderen. Aber in der Zwischenzeit nimmt die Migration noch zu. Und die Kontinente und Länder, ob jetzt Deutschland oder England, werden immer mehr islamisiert. Und es bildet sich eine Bewegung, die sagt, nein, wir werden all die illegalen Fremden loswerden. Oder sagen wir einmal, all jene, die sich nicht an unsere Maßstäbe anpassen wollen.
Es ist fast wie ein Wiederaufleben des Patriotismus.
Richtig. Und die Linke war für diese Vermischung immer sehr offen. Und die Rechte war sehr gegen diese Vermischung. Ob man jetzt über die Thematik in Frankreich spricht oder über die Thematik in England oder in Deutschland, ist das eine große Kluft. Und momentan haben mehr die auf der liberalen Seite das Sagen. Und wir sagten, das Pendel würde anfangen umzuschwingen.
In den USA schwang es schon um.
Und die USA würde die Führung übernehmen.
Und das macht sie jetzt auch.
Eine Frage, fingen die USA an, die Führung zu übernehmen?
Ja, sicher doch.
Fingen sie an zu sagen, nein, wir brauchen christliche Normen?
Trump, ja, das auf jeden Fall.
Führte er ins Weiße Haus ein System ein, um sich das anzusehen? Dass man nicht länger auf dem Christentum herumtrampeln würde? Okay, unternahm er etwas wegen der Migranten?
In dem letzten Interview, das ich sah, sagte er, in den letzten 90 Tagen überschritt nicht ein illegaler Immigrant die Grenze.
Okay, nun, es ist interessant, dass in den USA die meisten der hereinkommenden Immigranten nicht unbedingt aus einem anderen religiösen System als dem Christentum kommen. Viele von ihnen sind aus Südafrika. Sie sind Katholiken. Aber das Problem ist, dass sie sich dem liberalen Denken anschließen. das heißt mit der Linken. Und so werden sie eher woke und andere Probleme tolerieren, als der Rechten die Macht zu geben, die Immigranten loszuwerden. Also schmiede das Eisen, solange es heiß ist. Werden wir also jeden los, der irgendeine Verbindung mit woke hat. Da gibt es eine Südkönig-Nordkönig-Thematik. Und im Rest von Europa ist es eine Frage von zwei religiösen Normen, die aufeinanderprallen. Lass uns deshalb zu unseren alten christlichen Wurzeln zurückgehen. Also müssen wir uns ansehen, ob es eine Bewegung in diese Richtung gibt. Nur wie Wilson schon sagte, wir wollen Gesetze umsetzen. Wir wollen Moralität umsetzen. Er sagte das zu Tucker Carlson.
Was ist Gesetz? Er sagte, das wäre unterschiedlich.
Und der Gott, dem wir dienen, ist der Gott der Bibel, die christliche Bibel, der Gott des Christentums. Und unsere Gesetze werden christliche Gesetze sein. Im Grunde sagte er das richtig. Nun, was geschah in unserem Gespräch mit Lennox?
Kommt Ihr idealer Spitzenpolitiker an die Macht und greift dann gleich nach den Sternen? Sabbatgesetzgebung, die ganze Sache? Oder warten Sie vom flachen Ende hinein?
Man braucht nur eine Minderheit mit einem starken Willen. Und dann kann diese herrschende Klasse die Vorstellung der Mehrheit formen. Ich denke, dass Trump das jetzt macht. Denn für Jahrzehnte hatten wir eine irgendwie sehr schwache Rechte, wenn es um das Umsetzen des Willens im exekutiven Bereich ging. Und jetzt offenbarte dem Land, Moment mal, da gibt es diese Führungskraft, die mit exekutiver Macht ausgestattet ist, die innerhalb ihres Bereichs Macht ausüben kann. Ich denke einfach, dass man dem Wesen der Politik nie entkommt, das agonistisch, kämpferisch ist. Da gibt es einen Kampf, einen Punkt, an dem man debattiert, und wenn man dann gewinnt, gewinnt man. Und man zwingt im Wesentlichen seinen Willen denen auf, die nicht damit übereinstimmen.
Die sogenannten Blue Laws. Derartige Gesetze, womit Anglikaner, Kongregationalisten, Presbyterianer und Baptisten alle übereinstimmen können, die Siebenten-Tags-Adventisten würden das nicht. Aber wissen Sie, es ist überall schwer.
Denn die Welt fragt im Grunde genommen nach einem synchronisierten Ruhetag. Wenn die Gesetze sich in diese Richtung bewegen, dann fängt man an, die erste Tafel des Dekalogs in Gesetz zu gießen.
Ja, ich befürworte es, dass die erste Gesetzestafel zum Gesetz wird. Ich kann mir ein Land vorstellen, in dem 99,9% der Bevölkerung den ersten Tag halten und derjenige, der überzeugt ist, dass es zum Beispiel der Mittwoch ist, wird damit eine schwere Zeit haben, richtig? Aber ich denke schon, dass es ein großer Wert in einer Gesellschaft ist, nach der gleichen Uhr zu ticken.
Unsere Sorge ist, dass unsere Leute bei dieser Entwicklung auf lange Sicht in der Zukunft Gefängnis drohen wird, so wie damals 1888.
Wenn das passieren sollte, wäre das schlecht. Aber wenn diese schlimme Sache passieren würde, wäre das viel besser als das, was Sie jetzt durchmachen.
Wie das?
Wir haben gerade dem Abschlachten von 60 Millionen Babys ein Ende gemacht. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist das, worin wir uns jetzt befinden, wo die Leute ernsthaft für Transhumanismus argumentieren, für Gentechnik, Spleißen von Menschen und Tieren. Wir sind inmitten einer schönen neuen Welt und ich glaube nicht, dass wir uns von dem verängstigen lassen sollten, was Menschen vor 300 Jahren machten und von dem, worüber manche Christen sprechen. Hey, wäre es nicht schön, wenn wir dazu zurückkehren würden? Ich bin dagegen, doch das ist jetzt gerade nicht die große Gefahr.
6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Sagen wir einmal, mir gehört eine Bäckerei und ich bin gezwungen, mein Geschäft am Sonntag zu schließen. Behindert mich das nicht in meinem freien Recht, das Gebot zu halten und 6 Tage zu arbeiten?
Nochmal, ich denke, hier wird es knifflig. Ich denke, um der Harmonie willen, bei alledem wäre es vielleicht leichter, wenn meine 7. Tags-Adventisten-Freunde einfach anfingen anzuerkennen, dass der Sonntag der Tag des Herrn ist. Auf diese Weise würden wir nicht in diese strittige Problematik geraten. Aber ich würde nicht sagen.
Aber wir können nicht. Es ist eine biblische Aufforderung.
Das wäre die einfachste und ordnungsgemäßeste Art, es zu tun. Denn die große Mehrheit, sagen wir einfach, wir haben eine christliche Nation. Die übergroße Mehrheit der Christen in Nordamerika halten den Sonntag als den Tag des Herrn. Und wenn das ein Land voller Siebenten-Tags-Adventisten wäre oder wenn sie irgendwo die Bildung eines adventistischen Landes fordern würden und ich dorthin ginge, würde ich voll und ganz erwarten, mich an diese Tradition dieser Leute anzupassen. Aber damit das passieren kann, müssen sie im Grunde die Zahlen dafür haben.
Weil wir uns das, was die Prophetie sagt, betrachten und auch worauf wir zusteuern, und wir sehen, dass all das gegenwärtig in die Regierung hineinreicht und auch im obersten Gerichtshof, wo die Mehrheit römisch-katholisch ist. Und das bringt all diese Dinge schon mal an ihren Platz, sodass, wenn der christliche Nationalismus beginnt, es vielleicht umgesetzt wird, wer wird dann die treibende Kraft sein? Wird es eine Sichtweise sein, wie Sie sie haben? Oder wird sie von der römisch-katholischen Seite kommen?
Ich denke, dass es Leute gibt, die lebendig sind und für Dinge streiten. Also wenn sie an die Spitze der christlichen nationalen Bewegung kämen und das Sagen hätten, dass sie Sachen sagen würden und tun würden, die ihnen ganz und gar nicht gefallen würden. Ich denke, wenn ich in der Position wäre, oder Leute, wie ich den christlichen Nationalismus repräsentieren würden, dann denke ich, hätten sie überhaupt nichts zu befürchten. Sie hätten alle Sonderfreigaben und Ausnahmeregelungen.
Nun, Martin, die interessante Sache ist, dass es besser wäre, wenn wir uns mit unserem Standpunkt bewegen würden. Die Schwierigkeit ist, dass dieses Buch hier sehr unzweideutig ist und deshalb müssen wir in Bezug auf das, was dieses Buch dazu zu sagen hat, unser Gewissen verletzen, wenn wir uns bewegen würden, richtig?
Oder um es unverblümt zu sagen, wir hätten eines der Gebote geändert.
Ja, dann hätten wir eines der Gebote geändert. Der römische Katholizismus hatte damit kein Problem, sie änderten es. Sie geben zu, dass sie es geändert haben. Und laut ihres Katechismus und laut ihrer Enzykliken wollen sie es erzwingen. Denn Rerum Novarum, wofür der gegenwärtige Papst steht, dass das ein Gesetz ist, das der Staat zum Gesetz machen muss.
Ja.
Muss. Zum Gesetz machen muss.
Vergiss nicht, dass Pastor Doug Wilson in dem Gespräch, das wir mit ihm hatten, genau das Gleiche sagte.
Er sagte genau das Gleiche. Er war auch der Überzeugung, dass er vom Sabbat auf den Sonntag übergegangen wäre.
Erinnerst du dich daran, was Lennox damals sagte? Es gab eine Verlagerung im ganzen Kosmos, die da stattfand.
Richtig. Darüber werden wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Und für mich ist es faszinierend, dass das Denken, wie wir es schon in der Einführung sagten, lautet: Was ist schlimmer? Die ganze Welt kaputt gehen lassen oder um der Einheit willen sicherstellen, dass das kleinere Übel, nämlich die Meinungsverschiedenheit zu diesem Punkt, entfernt wird, um die ganze Welt zu retten.
Und er sprach auch von der Minderheit.
Ja, die Minderheit.
Denn die Mehrheit wird der Sonntagsversion folgen.
Richtig, und wir stellten die Frage, ob die Mehrheit unbedingt richtig liegen muss.
Alex brachte dazu das Beispiel, ob die Mehrheit recht hatte, als Jesus auf Erden war, oder ob die Minderheit da recht hatte.
Richtig, Martin, das ist wirklich sehr faszinierend. Lass es mich klar sagen. Das soll die Leute, mit denen wir Interviews hatten, nicht angreifen.
Nein, ich denke, wir führten sehr höfliche Gespräche mit ihnen.
Und sie haben, wie sie auch sagten, keinerlei Antrieb, diesbezüglich irgendjemanden zu verfolgen. Aber Tatsache ist, dass die Geschichte gezeigt hat, dass sie in ihrem Lager nicht jeder dieser Meinung sein wird.
Was sie auch selbst zugegeben haben.
Nun, Martin, jetzt entscheidet die Gesellschaft sich endlich, die Moral in der Welt per Gesetzgebung gerade zu rücken. Und eine Gruppe sagt, sie wird da nicht mitmachen. Sicher wird irgendjemand mit dem Argument daherkommen, dass es besser ist, wenn diese Gruppe um des Gemeinwohls willen entfernt wird.
Ja.
Nun, wer argumentiert für das Gemeinwohl? Ist das nicht das römisch-katholische System?
Das sind hundertprozentig Sie.
Martin, die Sache ist die, ob wir an dem Punkt sind, an dem die Dinge als überwältigende Überraschungen geschehen können.
Wenn man nicht darauf achtet, wird es sicher als überwältigende Überraschung über einen hereinbrechen.
Okay, lass uns hören, was Wilson auf CNN zu sagen hatte.
Hier in Washington hat nur 3 Blocks vom Hauptsitz der Nation unbemerkt eine neue Kirchengemeinde eröffnet. Verteidigungsminister Pete Hegseth nahm am ersten Gottesdienst teil. Die Kirche ist Teil der Gemeinschaft der reformierten evangelikalen Kirchen und deren Ziel ist eine globale christliche Herrschaft unter einer strikten Interpretation der Bibel.
Der Seniorpastor der Christ Church, Doug Wilson, bringt keine Entschuldigung für seinen Glauben an Gott und das Land vor.
Ich möchte sehen, dass die Stadt eine christliche Stadt ist. Ich würde den Bundesstaat gern als christlichen Bundesstaat sehen. Ich würde auch die Nation gern als christliche Nation sehen. Und ich würde die Welt gern als christliche Welt sehen.
Nun gewinnen Wilsons kontroverse Ansichten als christlicher Nationalist mit der kürzlichen Öffnung einer neuen Kirche. Mit sehr bekannten Gemeindemitgliedern wie Verteidigungsminister Pete Hegseth Einfluss im Machtzentrum der Nation. Ist die Kirchengründung in D.C. Teil ihrer Mission, zu versuchen, das Land in eine christliche Nation zu verwandeln?
Ja, jede Gesellschaft ist theokratisch. Die einzige Frage ist, wer ist Theo, der Gott? In einer säkularen Demokratie wäre es Demos, das Volk. In einer christlichen Republik wäre es Christus.
Nun, was würden Sie einem Zuschauer sagen, der sagt, schauen Sie, ich bin Moslem. Wer sind Sie denn, dass Sie sagen, dass Ihre Weltsicht besser ist als meine, dass Ihr Gott besser ist als meine?
Nun, wenn ich nach Saudi-Arabien ginge, würde ich davon ausgehen, dass ich unter den Regeln Ihres Gottes lebe.
Aber Sie
lebe.
Sagten vorher, dass Sie wollen, dass es eine christliche Welt sein soll.
Ja.
Also wollen Sie deren Religion mit Ihrer christlichen ersetzen?
Ja, aber friedlich bedeutet, indem man das Evangelium bringt. Da muss noch viel getan werden. Ich glaube, dass wir unseren kleinen Teil des Weinbergs bearbeiten.
Er gewinnt schnell an Macht. Er hat hunderte von Kirchen im ganzen Land gegründet. Sie wollen wirklich buchstäblich kleine und große Städte übernehmen. Sie haben Zugang zur Regierung. Wilson ist Teil einer breiten christlich-nationalistischen Bewegung, die mit der Regierung von Trump vorwärts drängt. Mit dem neu gegründeten Büro für Glauben, das von der evangelikalen Predigerin Paula White Cain geleitet wird und mit Menschen, die man gleich vor dem Eingang des Weißen Hauses betend und in Zungen sprechen, sehen kann. Wir stehen hier auf dem Boden des Weißen Hauses und wir verkündigen dein Wort. Und nun gibt es eine monatliche Gebetsfeier im Pentagon, die von Hegseth angeregt wurde. Er ist Wilsons höchste Verbindung in die Regierung.
Es ist nicht organisatorisch an uns gebunden, aber wir lieben es, derartiges zu sehen.
Hegseth hat seinerseits öffentlich Wilson gelobt.
Jetzt stehen wir auf den Schultern einer späteren Generation von Doug Wilson und
Wilsons
anderen.
Wilsons Einfluss umspannt mit mehr als 150 Kirchen den Globus. Lennox Kalifungo zog von Afrika nach Moskau in Idaho um.
Es ist wirklich deshalb, weil ich Teil einer Community sein wollte, die etwas tut, besonders christliche Einrichtungen zu bauen.
Gibt es in dieser Community andere schwarze Familien?
Oh, unbedingt. Es gibt einige schwarze Familien.
Wie weit ist eine christliche Nation für Sie noch entfernt? So etwas wie eine hundertprozentige christliche Theokratie?
Oh, 250 Jahre vielleicht.
250 Jahre?
Ganz ehrlich.
So sehen Sie das. Aber Sie denken, dass es passieren wird?
Wir selbst werden nichts einläuten. Wir sind wirklich echte Pioniere. Übrigens fragte CNN beim US-Verteidigungsministerium nach, um sich nach der Beziehung von Minister Hegseth mit Douglas Wilson zu erkundigen. Ein Sprecher sagte, ich zitiere, der Minister ist ein stolzes Mitglied einer Kirche, die der Kongregation der reformierten evangelikalen Kirche angehört, die von Wilson gegründet wurde und dass der Minister, ich zitiere, viele von Herrn Wilsons Schriften und Lehren sehr schätzt.
Okay, Martin. Nun, wie hoch ist angesichts seiner Aussagen bei uns über die Dringlichkeit der Situation und dass es umgesetzt werden muss, die Wahrscheinlichkeit? Und wie Lennox ist er im gleichen Team?
Ja.
Er sagte, dass die Sache mit dem Sonntagssabbat ein Diskussionspunkt sein wird. Und dass es für die Adventisten einfach besser wäre, ihren Sabbat aufzugeben und mit der Masse mitzugehen, richtig? Martin, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 2 kleine Missionswerke wie Heritage and Hope und Clash of Minds dieses erstaunliche Privileg haben, Auge in Auge mit diesen 2 Persönlichkeiten zu sprechen? Ich denke, dass Gott hier ein Fenster geöffnet hat. Und ich bin der Verantwortung überwältigt, die auf uns ruht. Ich glaube nicht, dass das, was wir bei diesen Interviews sagten, Und ich glaube auch nicht, dass die besten Argumente, die man für unsere Position nur vorbringen könnte, irgendetwas bewegen wird. Aber wenn das Menschen aufwecken kann, dass das die Konfrontation ist, die auf uns wartet, dann sollten sie doch aus ihrem Schlummer erwachen.
Weißt du, als 1888 Fakten und Überzeugungen vorgetragen wurden, ließ das Menschen umschwingen.
Aber das wird beim zweiten Mal nicht passieren.
Dieses Mal nicht. Und die Bibel und der Geist der Weissagung sagen, nicht beim zweiten Mal. Das ist eine zweite Belagerung.
Richtig. Lass mich hier noch zu einem anderen Punkt kommen. Beide Einzelpersonen, mit denen wir sprachen, sagten, dass es ihnen fern liege, zu verfolgen. Aber wir behaupteten, dass die Geschichte beweist, dass ein solcher Konflikt letztendlich zur Verfolgung führen wird. Nun, bei vielen der Punkte, die sie bewegen, Themen, die die Moral betreffen, stimmen wir überein.
Definitiv.
Die Gesellschaft befindet sich in einem chaotischen Zustand. Und was für eine wunderbare Welt wäre es, wenn die Welt
Moralvorstellung.
Eine gute christliche Moralität hätte. Aber die Frage ist doch, ob man das zum Gesetz machen kann. Jedes Mal, wenn eine Nation in der Vergangenheit sie gesetzlich verankerte oder wenn ein System sie zum Gesetz machte, führte das zu Verfolgung, Blutvergießen und zu einer Katastrophe. Der Punkt ist der, Martin, auch wenn wir sie nicht zum Umdenken bewegt haben, darum geht es auch nicht. Doch wenn die Ereignisse stattfinden, könnten sie eine Entscheidung für die andere Seite treffen.
Natürlich.
Denn durch unser Gespräch haben wir ihnen in Wirklichkeit gesagt, dass die Schrift sagt, dass das passieren wird.
Ja, viele Male, dass es so kommen wird.
Und wenn sie es geschehen sehen. Also ich habe diese Hoffnung und ich denke, dass ich darin vom Geist der Weissagung unterstützt werde, dass es viele sehen werden und dazu kommen werden. Das ist also keine Verdammung von Lennox oder eine Verdammung von Wilson. Es ist ein Appell an sie, eine Entscheidung zu treffen, was die Norm sein soll. Der Konsens der Gesellschaft und ihre Definition, beziehungsweise die päpstliche Definition des Gemeinwohls oder die Heilige Schrift.
Also das war auch eine Frage, die wir stellten. Wenn wir sehen, dass die Regierung, der oberste Gerichtshof und die Macher darin Teil eines Systems sind, das laut der Bibel das antichristliche System ist.
Martin, ich glaube, dass Gott da eine Türe öffnete. Ich glaube, dass Gott uns die Möglichkeit gab, den Fall darzulegen. Ob das zu diesem Zeitpunkt angenommen wird oder nicht, ist irrelevant. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass es passierte, bedeutet, dass Gott möchte, dass wir aufwachen, denn die Zeit ist kurz.
Ja, und es passieren Sachen.
Lass uns einfach einen Blick darauf werfen, was das Parlament der Weltreligionen beschlossen hat, was sie bei ihren nächsten Treffen tun wollen. Hier haben wir den abrahamatischen Trialog zur Klimakrise. Wir verbanden in der Vergangenheit die Klimakrise immer mit Sonntagsgesetzen. Das können die Leute sich in den Vorträgen ansehen. Was fordern also unsere Glaubensrichtungen? Keine Vorschläge, sondern Forderungen. Der abrahamatische Trialog zur Klimakrise. Dieses Webinar ist ein Forum für Leiter, die die Schöpfung bewahren wollen und Aktivisten an der Basis, um ihre Communities und strategische Leserkreise in der konkreten Situation von 2025 zu analysieren. Faszinierend, wie diese zwei Jahreszahlen immer wieder auftauchen. Die Podiumsgäste werden erklären, wie Laudato Si, ist das nicht ein katholisches Schriftstück, das vom vorherigen Papst geschrieben wurde? Und Al-Misan, was ein islamisches Dokument zum Klimawandel ist. Und andere Texte, die eine breit angelegte und mitfühlende Grundlage für effektives Handeln legen, die dem Ausmaß der Krise entspricht. Martin, lass uns recht unverblümt sein. Zumindest meine Haltung dazu ist eine geschaffene Krise, die nicht existiert. Aber nichtsdestotrotz ist das Ihr Problem. Im Licht der Weisheit der abrahamatischen Glaubensrichtungen.
Ich möchte einfach eine Frage stellen, die ich schon vorher hörte. Manche sagen und stellen fest, Oh, jeder wartete darauf, dass die Klimakrise das Sonntagsgesetz hereinbringt. Jetzt stehen sie dumm da. Ist das wahr?
Nein.
Warum nicht?
Das arbeitet immer noch im Hintergrund.
Also wenn diese gegenwärtige Regierung, Trump, die sich des Pariser Abkommens entledigten und ausstiegen und Drill, Baby Drill propagieren und all das, wie wir schon vorher sagten, wenn sie den Sonntag als Ruhetag durchsetzen wollen, werden die Klimaaktivisten an Bord kommen, denn das kommt ja der Erde zugute.
Das ist deren Leiter, um auf die Plattform zu kommen. Wenn Moralität und christliche Normen die Leiter für die anderen sind, dann ist das schön. Dann hat der eine das Mahlzeichen an der Stirn und der andere an der Hand.
Wir sagten, dass das der Klebstoff sein würde und ich glaube immer noch, dass das der Klebstoff sein wird, um alle zusammenzubekommen.
Natürlich wird das der Klebstoff sein. Schauen wir, wie annehmbar Al-Mizan ist, was die islamische Version der Gründe ist, warum man ein Handeln für das Klima braucht.
Ja, ein islamisches Laudato Si.
Ja, also es ist ein Bund für die Erde. Martin, das ist Gaia-Anbetung. Aber belassen wir es dabei. Also Al-Mizan ist ein Bund für die Erde und präsentiert eine islamische Perspektive auf die Umwelt in der Absicht, lokale, regionale und internationale Aktionen zu stärken, die den Klimawandel und andere Bedrohungen für den Planeten bekämpfen. Es ist eine globale Anstrengung. Global. Es ist also eine gemeinsame Plattform, um die Leiter moralischer Gesetzesgebung zu besteigen. Und der Sonntag ist darin eingebettet. Man kann sich dem nicht entziehen. Al-Mizan formuliert die Prinzipien neu, die den Schutz der Natur in einer Form regeln, die gegenwärtige Herausforderungen angeht. Es gründet sich auf die Shur Ar-Rahman, der Barmherzige, in welcher Allah, der Allmächtige, die Schöpfung in ihrer vollkommenen Balance beschreibt. Wir haben also zwei Gottheiten, die laut zweier religiöser Systeme von uns fordern, dass wir mit moralischer Gesetzgebung anfangen.
Für das Klima.
Für das Klima.
Und vergiss nicht, dass auch Laudato Si Gaia-Sprache enthielt. Bruder Sonne und Schwester Mond und was sonst
ganz
noch alles.
Genau.
Ich kann mich nicht mehr an die genauen Worte erinnern.
Hier hat man die Thematik, dass der Islam Scharia-Gesetze umsetzt. Und wir sahen, dass Zeta und Mordio geschrien wurde, weil die christliche Komponente Europas, die glaubt, dass die Grundlage christlich sei, nicht unter diesem System stehen will, richtig? Und es war so faszinierend, wie wir schon vorhin sagten, dass Richard Dawkins, der ein Atheist ist, sagt, er sei ein kultureller Christ. Ich möchte diese Gesetze. Also wenn Sie diese Scharia-Gesetze durchsetzen wollen, Martin, mit Erlaubnis der liberalen Regierungen, können Sie da mit einer Gegenreaktion rechnen?
Oh ja, definitiv.
Schauen wir es uns an.
Scharia-Gesetze sind jetzt in Österreich gültig. Ein Gericht hat es in einer Entscheidung verkündet, die von Einheimischen großteils verurteilt wurde. In einer wegweisenden Gerichtsentscheidung befand das Gericht, dass ein Vertrag, der zwischen zwei Geschäftsleuten unter Verwendung der Scharia-Gesetze geschlossen wurde, im Land gültig ist. Eine der Parteien brachte den Fall vor Gericht und betonte dabei das willkürliche Wesen der Scharia, die oft weit auseinanderklaffenden Auslegungen von Gelehrten unterworfen ist und deren grundsätzliche Verletzung österreichischer Gesetze und deren Prinzipien. Doch das Gericht verwarf das Argument und erklärte dabei ausdrücklich, die Scharia-Vereinbarung widersprach nicht österreichischen Werten. Die Entscheidung löste bei der konservativen Regierung Empörung aus. Claudia Plackholm, Ministerin für Europa, Integration und Familie, sagte, die Scharia hat nichts mit Österreich und den Prinzipien unserer Verfassung zu tun. Dies ist die neue Wendung in Österreichs wechselvollem Verhältnis zum politischen Islam. Das Land war das erste in Europa, das diese Religion mit ihrem 1912 Islamgesetz anerkannte. Änderungen am Gesetz, die ausländische Finanzierung für Moscheen verboten, führten zu einer Gegenreaktion von Moslems, die sagten, dass der Staat Misstrauen gegen sie verbreitete. 2017 verbot das Land die Burka. Großbritannien verzeichnet selbst wachsende Bedenken über die Rolle von Scharia-Gerichtshöfen in seiner Gesellschaft. Mohammed ist zum zweiten Mal in Folge der beliebteste Name für Babys in Großbritannien. Ich möchte Mohammed gern zu diesem Doppel gratulieren, zwei Siege nacheinander. Es gab einen Anstieg um 23% bei kleinen Baby-Mohammeds im letzten Jahr und der Name Kier ist ausgestorben.
Okay, Martin, warum zeigen wir diese Dinge? Wir zeigen, dass die Welt sich in moralische Konklaven aufsplitten wird, die entweder vom Islam oder dem Christentum kontrolliert werden. Momentan herrscht noch dieser Konflikt zwischen dem liberalen und dem konservativen Denken. Aber die Gegenreaktion wird so groß, dass es eine Wendung hin zur konservativen Seite geben wird.
Wobei das Pendel schwingt, wogegen das Pendel während der Regierung von Biden vorher komplett auf der anderen Seite war. Wir sagten, dass es sich zu diesem Zeitpunkt tatsächlich in Europa mehr bewegte. Und dann zack, bewegt es sich in den USA.
Aber nicht im Vereinigten Königreich.
Nicht so sehr.
Da hält es noch durch. Doch schauen wir, was passieren wird.
Aber jetzt beginnt es zu passieren.
Es ist sehr spannend, dass Hollywood einige Filme herausbrachte und diese enthalten einige interessante kleine Anekdoten, die wir uns vielleicht anschauen können.
Das knüpft
könnten.
An das an, was der Ex-Satanist sagte, was er über den Plan sagte.
Hör dir das an. Ich habe das Land verwüstet gesehen. Ich habe die kommenden Schrecken gesehen. Ist es eine Sünde, sich zu wünschen, dass man nie geboren wäre? Die 1000 Jahre sind vollendet. 20:7. Die 1000 Jahre sind vollendet. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. 20:7. Ich bin nicht böse. Was ist mit dem Ende der Tage? Denke es als Neuanfang. Ein Wechsel im Management. Und du wirst mit mir im Erdgeschoss sein. Es wird so cool sein. Sag mir, was du willst. Sag mir, was du wirklich willst und ich werde es dir geben. Ich bin hier mit meiner Nase am Boden, seit die ganze Sache anfing. Wer könnte es leugnen, der noch bei Verstand ist, dass das 20. Jahrhundert gänzlich meins war? Jetzt ist meine Zeit da. Jetzt ist meine Zeit.
Oh, das ist ziemlich perfekt. Nun, Martin, wahrscheinlich werden wir wieder beschuldigt, ein Datum zu setzen.
Wir sagten gar
nichts. Wir setzen kein Datum. Wir schauen uns einfach an, was diese Leute zu sagen haben. Ich finde es einfach interessant, dass es diese Sache zu geben scheint, dass eine neue Agenda kommt.
Ja, von der satanischen Seite, von überall.
Von jeder Seite, von Hollywood. Und lass uns das übrigens nochmal klarstellen. Hollywood ist Jesuitentheater. Und die Jesuiten sind die Feinde Jesu, auch wenn sie sich Gesellschaft Jesu nennen.
So ist es.
Sie hassen das Wort. Es ist ihr größter Feind. Diese giftige Natter, wie sie es nannten. Und ihr Hauptziel ist, das protestantische Christentum zu vernichten und die Welt zurück zur Gefolgstreue dem Papsttum gegenüberzubringen. Und dessen Malzeichen der Autorität ist, wie es behauptet, der Sonntag. Das war's. Also Martin, was ist der letzte Akt im Drama? Noch nie zuvor wirkte diese Botschaft so zutreffend und überzeugend wie heute. Mehr und mehr stellt die Welt die Forderungen Gottes als nichtig dar. Die Menschen sündigen in frecher Weise. Die Bosheit der Erdbewohner hat fast das Maß ihrer Ungerechtigkeit gefüllt. Diese Erde hat beinahe den Punkt erreicht, da Gott es dem Zerstörer gestattet, seinen Willen an ihr auszulassen. Sagte er das nicht gerade?
Jetzt ist meine Zeit da.
Die Aufrichtung von Menschengeboten anstelle des Gesetzes Gottes, auch wenn sie als moralische christliche Gesetze verpackt sind. Sind sie das nicht? Sie sind moralische päpstliche Gesetze. Also lasst es uns nochmal lesen. Die Aufrichtung von Menschengeboten anstelle des Gesetzes Gottes, die Erhebung des Sonntags anstelle des biblischen Sabbats durch menschliche Autorität, ist der letzte Akt in diesem Drama. Wenn der Zwang zur Sonntagsfeier weltweit wird, wird Gott sich offenbaren. Er wird sich in seiner Majestät erheben und die Erde fürchterlich erschüttern. Er wird sich aufmachen und die Bewohner der Welt für ihre Ungerechtigkeit strafen. Die Erde wird das vergossene Blut ans Licht bringen und die Erschlagenen nicht mehr bedecken. Martin, wir stehen an der Schwelle dazu.
Ja, mit Sicherheit.
Wenn die Leute das nicht in den Gesprächen sehen, die wir führten, dann bezweifle ich, ob wir jemals ihr Denken öffnen können. Oder vielleicht sind die Schlaftabletten so wirksam, dass sie nicht einmal aufwachen. Ernst und bedeutungsvoll sind die Tage, in denen wir leben. Allmählich aber sicher wird der Geist Gottes der Erde entzogen. Plagen und Gerichte gehen bereits über die Verächter der Gnade Gottes hin. Die Unglücksfälle zu Lande und zu Wasser, Der unsichere Zustand der Gesellschaft sowie die Gerüchte von Kriegen kündigen Unheil an. Haben wir nicht all das? Müssen wir erneut in die Ukraine, den Iran und den Irak und wohin sonst noch gehen? Nein. Sie weisen auf nahende Ereignisse von größter Bedeutung hin. Die Werkzeuge des Bösen vereinigen und festigen ihre Streitkräfte. Sie stärken sich für den letzten großen Entscheidungskampf. Bald werden große Veränderungen in der Welt vor sich gehen und die Schlussereignisse werden sehr schnell ablaufen. Martin, er sagte 250 Jahre. Glaubst du das?
Ich denke nicht. Ich glaube es nicht, denn ich denke, dass wir uns bereits in den finalen Schritten befinden, die schnell passieren werden.
Genau. Also was mich angeht mit den 250, das könnten genauso 250 Tage sein. Es könnte passieren. Ich sage nicht, dass es so ist, für den Fall, dass wieder jemand etwas sagen möchte.
Nein, legt uns keine Worte in den Mund. Es würde mich gar nicht überraschen. Vielleicht wird es immer noch eine überwältigende Überraschung sein. Deshalb fragten wir ja, sind wir bereit?
Sind wir bereit, ja. Eine Epidemie des Verbrechens. Wir leben inmitten einer Epidemie des Verbrechens. Vor der nachdenkenden, gottesfürchtigen Menschen überall bestürzt dastehen. Die menschliche Feder vermag die vorherrschende, ethische Verwahrlosung nicht beschreiben. Jeder Tag bringt neue Enthüllungen von politischen Skandalen, Bestechungen und Betrügereien. Jeder Tag zeigt seine bedrückende Liste der Gewalt und Gesetzlosigkeit, der Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid, der brutalen und niederträchtigen Zerstörung von Menschenleben. Jeder Tag belegt die Zunahme des Wahnsinns, des Mordens und des Selbstmordes. Wer kann daran zweifeln, dass hier satanische Kräfte mit gesteigerter Aktivität unter den Menschen am Werk sind, bemüht, den Verstand zu zerrütten und zu zerstören und den Körper zu entwürdigen und zu vernichten? Kein Wunder, dass es heißt, wenn wir es jetzt nicht korrigieren, ist es zu spät. Und man hat den Geist der Anarchie.
Wir haben das schon in ein paar Videos gesehen.
Richtig, genau. Der Geist der Gesetzlosigkeit durchdringt alle Völker, aber die immer wieder aufflackernde Feindseligkeiten sind bisher nur Alarmzeichen jenes Feuers der Leidenschaft und Gesetzlosigkeit, das die Erde mit Jammer und Elend überziehen wird, sobald es erst einmal außer Kontrolle geraten ist. Der Zustand der Dinge in dieser Welt lässt erkennen, dass trübselige Zeiten unmittelbar bevorstehen. Die Tageszeitungen sind voll von Andeutungen einer schrecklichen Auseinandersetzung in allernächster Zukunft. Raubüberfälle sind eine häufige Erscheinung, Streiks sind an der Tagesordnung, Diebstähle und Morde werden allenthalben begangen. Von bösen Geistern besessene Menschen nehmen Männern, Frauen und Kindern das Leben. Die Menschen sind von Untugenden geblendet und alle Arten des Übels nehmen Überhand. Martin, ist das Realität oder ausgedacht? Ein Fall, der sich kürzlich ereignete, muss die Welt doch erschüttert haben, nämlich die Sache Koberger. Also da hat man einen Doktoranden der Kriminologie, der diese Dinge studiert. Er ist ungeschickt und seltsam und hat alle möglichen Probleme mit Mädchen. Und er geht kaltblütig in ein Haus und sticht junge Leute ab, junge Mädchen, und versucht damit durchzukommen. Kaltblütigen Mord, um den Kick zu haben.
Ja, das ist die einzige Erklärung, denn das Motiv ist immer noch unbekannt.
Stimmt. Denn die Mädchen scheinen ihm wegen seiner Unbeholfenheit gemieden zu haben. Und er wollte seinen Zorn an ihnen auslassen und sie töten. Also Brian Koberger wurde zu 4-mal lebenslänglich verurteilt, denn schließlich gestand er und machte einen Deal, damit er nicht die Todesstrafe bekam. Und jetzt beschwert er sich, dass die Insassen ihn schikanieren und er möchte eine Sonderbehandlung. Weißt du, was erstaunlich ist, Martin? Der Mann ist Veganer.
Ja.
Wirf das mal in den Topf hinein.
Wie ging das denn?
Ja, wie ging das denn zu, stimmt's? Für mich ist das einfach spannend, wie man gegen bestimmte Dinge Feindseligkeit schaffen kann. Wir müssen nicht alles lesen. Nun, kürzlich waren wir in Europa, richtig? Und wir gingen auf diesen Boulevard in Luzern spazieren. Und wir sahen diese Dinge auf dem Gehsteig, diese großen Plastikcontainer. und diese Rampen da hinten. Und wir fragten, was ist denn das? Warum sind die da? Ganz egal, wo man auf diesen Straßen läuft, sie stehen da. Die Leute laufen hier herum und man hat da diese kleinen Stände und kann dort einen Imbiss bekommen. Und immer, wenn es einen kulturellen Event rund um diesen schönen See gibt, gehen die Leute dorthin. Was sind das für Dinger?
Betonklötze.
Es sind Betonbarrieren. Und das sind Sachen, die Fahrzeuge draußen halten sollen. Warum? Weil geisteskranke Leute, die von Dämonen besessen sind, ihre Autos nehmen, durch Menschenmengen fahren und sie töten. Also das ist jetzt eine Barriere, um Autos daran zu hindern, hineinzufahren. Aber wenn es eine Veranstaltung gibt und ein Krankenwagen hineinfahren muss, können diese Rampen hinuntergelassen werden, damit ein Krankenwagen hineinfahren kann. Martin, ist die Welt verrückt?
Nein, das ist einfach Prophetie, die sich erfüllt. Also ja, leider sind sie verrückt, ja.
Denkst du, dass das noch für 250 Jahre weitergeht?
Da würde nichts übrig bleiben.
Ganz egal, wohin man geht, sie stehen da. All diese Betonklötze, damit niemand hineinfahren und wahllos Menschen töten kann. Das ist hier noch nicht passiert. Aber Europa
ist sehr vorsichtig.
Es trifft Vorkehrungen. Was ist mit Grooming-Gangs in Großbritannien, die in einer Kultur der Ignoranz gediehen? Eine Kultur der Blindheit, Ignoranz und des Vorurteils führte jahrzehntelang zu wiederholten Versagen und Fällen richtig nachzugehen, bei denen Kinder von Grooming-Gangs missbraucht wurden, so ein Bericht. Die Welt ist so verkommen und krank. Kein Wunder, dass Wilson sagte, wenn wir jetzt nicht handeln, ist unser Zeitfenster, um zu handeln, geschlossen. Es ist eine Regierung an Ort und Stelle. Wir haben eine direkte Verbindung zur Regierung. Die Regierung hat Dinge eingerichtet oder Strukturen eingerichtet, um es umzusetzen. Sie kommen mit der Nationalgarde, um Ordnung zu schaffen. Nun, das ist eine rein zivile Ordnung. Was ist mit der zugrunde liegenden Ursache, die moralisch ist?
Ja. Das kommt sehr schnell dahin. Beim letzten Besuch, als der südkoreanische Präsident Trump besuchte, nach der Pressekonferenz, belagerte dieser Präsident Trump die ganze Zeit, dass er kommen und Frieden zwischen Süd- und Nordkorea schaffen müsse. Das ganze Treffen ging darum.
Jetzt sind Treffen mit Kim Jong-un im Gespräch.
Definitiv. Er sagte, dass das passieren wird. Er brüstete sich damit, wie viele Kriege er gestoppt hat. 35 Jahre in Indien, 30 Jahre im Kongo.
Sprechen Sie jetzt von Friede, Friede, Martin?
Die ganze Zeit. Und warum? Weil er darauf drängt, die moralische Seite des Christentums einzubringen.
Richtig, Martin. Wenn Sie Frieden und Sicherheit sagen, was kommt dann?
Die plötzliche Vernichtung.
Ist das nicht eine überwältigende Überraschung?
Sicher doch.
Ein britischer Mann wegen einer Straftat verurteilt, weil er schweigend neben einer Abtreibungsklinik gebetet hatte. Nun, das geschieht schon. Dieser Ex-Satanist sagte, dass das bis zum Jahre 2025 geschehen würde und in der Tat passiert es bis zum Jahr 2025. Tatsächlich begann das bereits noch früher zu passieren. Die Begründung des Gerichts verriet die absurde Zensurhaltung des lokalen Gesetzes. Also das sind wirklich Fälle, die stattfinden und ich denke, es gibt sie, um eine Gegenreaktion hervorzurufen.
Ich glaube das auch.
Und um das Pendel zu moralischen Gesetzen umschwingen zu lassen. Und dann wird das Mahlzeichen des Tieres umgesetzt werden. Und das könnte innerhalb eines sehr schmalen Zeitfensters passieren. Auch wenn es dabei einigen Kollateralschaden gibt, wäre es das kleinere von zwei Übeln. Nun, Martin, macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Das ist der Grund, warum wir über diese Themen sprechen. Dann wurden meine Augen von der Herrlichkeit abgewendet und ich wurde auf die übrigen auf der Erde verwiesen. Der Engel sagte zu ihnen, wollt ihr den sieben letzten Plagen entkommen? Wollt ihr in die Herrlichkeit eingehen und alles ererben, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben und willig sind, für ihn zu leiden? Wenn ihr das wollt, müsst ihr sterben, damit ihr leben könnt. Das ist ein dem ich absterben.
Das ist diese Reformation.
Macht euch bereit, macht euch bereit, macht euch bereit. Ihr müsst besser vorbereitet sein, als ihr es jetzt seid, denn des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig. Es ist diese Zeit, die Gott sein ungewöhnliches, seltsames Werk nennt. Gott mag kein Vergeltungsgericht. Er möchte, dass jeder gerettet ist. Aber die Gnadenzeit kommt zu einem Ende. Ihr müsst besser vorbereitet sein. Warum? Als ihr es jetzt seid, denn des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, das Land zu verstören und die Sünder daraus zu vertilgen. Da gibt es keine 1000 Jahre des Friedens und der Sicherheit. Und es dauert keine 250 Jahre, um es über den ganzen Planeten zu verhängen. Opfert alles dem Herrn, legt alles auf seinen Altar, euch selbst, euer Eigentum und alles als ein lebendiges Opfer. Es kostet alles, um in die Herrlichkeit einzugehen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo sie kein Dieb erreichen noch Rost zerstören kann. Ihr müsst Teilhaber der Leiden Christi sein, wenn ihr später an seiner Herrlichkeit teilhaben wollt. Und es wird keine Entrückung geben, Martin.
Nein.
Denn die Israeliten waren da, als die Plagen fielen. Gottes Volk wird hier sein, wenn die Plagen fallen. Denn der Typus muss zum Antitypus passen. Die Vernichtung kam und sie wurden aus ihrer Gefangenschaft befreit. Die Zerstörung wird jetzt kommen und dann wird Gottes Volk aus seiner Gefangenschaft befreit werden.
Dieser Teil, wenn die Plagen fallen und wir von Gott beschützt werden, um es zu überstehen, ist in Wirklichkeit ein anderes Beispiel für seinen Schutz, den er über uns hält, und ein Beispiel für den Rest der Welt.
Stimmt, doch wenn die Plagen fallen, wird die Gnadenzeit für die Welt zu Ende sein. Wann ist die Zeit der Entscheidung?
Jetzt.
Jetzt. Martin, werfen wir einen Blick nach Europa und schauen wir, ob es 250 Jahre dauern wird, um diese Denkhaltung zu verankern. Die BBC berichtete am 25. August 2025, nationale Fahnen fingen an, unsere Straßen zu säumen. Sie sagen vielleicht noch mehr. Die Menschen hissen nationale Flaggen. Wenn man durch den Südwesten von Birmingham fährt, ist es nicht schwer, etwas an den Laternenpfählen zu bemerken. Mehr als eine Meile lang trägt fast jede eine englische St. George-Flagge oder den Union Jack. Tausende davon. Tatsächlich sagen sie, wir wollen unser altes System zurück. Wir haben diese ganze Immigration satt. Wir haben dieses ganze seltsame Gebaren satt. Wir wollen unsere konservativen Werte haben. Und sie sagen tatsächlich, wenn es jetzt eine Wahl gäbe, würden sie an die konservative Seite gehen.
Ja, natürlich. Und dazu kommt noch etwas. Die Mainstream-Medien schenken dem keine Aufmerksamkeit. Da geschieht
Nein.
so viel mehr, was man nicht einmal mitbekommt.
Richtig. Und sogar in Frankreich. Die Medien, die weltweiten Medien, hämmern alle liberalen Werte ein. Ob da von Sachen zwischen Macron und seiner Frau besprochen werden oder das gesagt wird. Schau, diese Welt ist eine verkommene Welt. Und schaut euch die Leute an, die diese Welt führen. Bewegen wir uns doch auf eine moralische Seite. Martin, es kann über Nacht passieren.
Und erinnere dich, also die Leute dürfen bei dem Herbeibringen dieser konservativen Moralität eines nicht vergessen. Das katholische System hat dafür Platz. Das ist tatsächlich das Denken wie vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil.
Richtig. Und anders als in den Vereinigten Staaten sind die Gesetze in Europa schon an Ort und Stelle und müssen nicht erst reaktiviert werden oder dergleichen. Martin, Sie schreiben hier, dass dieses aktuelle Phänomen Mitte Juli in Wheeler Castle seinen Anfang nahm und sich in benachbarte Gebiete ausbreitete. Die Welle erfasste in der letzten Woche nicht nur die West Midlands, sondern auch andere Teile Englands, einschließlich Worcester, Bradford, Greater Manchester, Newcastle und Norwich. Es ist eine plötzliche Bewegung, die letzten Ereignisse werden
rasch geschehen.
Ja, rasche Ereignisse. Trump unterzeichnete einen Präsidialerlass, durch den spezialisierte Einheiten der Nationalgarde gebildet werden, um Verbrechen in den Städten anzugehen. Sind sie proaktiv?
Setzen sie jetzt nicht die Autorität der Regierung ein? Jetzt unter dem Deckmantel? Nein, nennen wir es nicht so. Um Verbrechen zu verhindern?
Haben wir Anarchie? Haben wir Widerstand von den Linken? Schreien sie CETA und Mordio? Es wird umgesetzt. Langsam und sanft, richtig?
Nein, leider nicht. Einfach drauf los. Das geschieht umgehend. Er sagt es und es läuft.
Okay. Also was hatte der Verteidigungsminister Pete Hegseth damit zu tun? Trump beauftragte ihn mit der Bildung von speziellen Einheiten in der Nationalgarde, die speziell trainiert und ausgestattet werden, um sich mit der Angelegenheit der öffentlichen Ordnung zu befassen. Bisher das klarste Zeichen, dass er vorhat, die Rolle des US-Militärs landesweit bei innerstaatlicher Rechtsdurchsetzung Strafverfolgung auszuweiten. Martin, kann das den Weg bereiten, dass sogar Moralrecht durchgesetzt wird?
Hör mal, wenn blaue Sonntagsgesetze eingeführt werden, wer wird es dann durchsetzen?
Und zeigten wir nicht gerade, dass Pete Hegseth eine direkte Verbindung zu Wilson und Donald Trump hat?
Ja, sicher doch. Also das ist real. Ich denke, es ist Zeit, aufzuwachen.
Martin, schlafen ist so bequem. Nun, wir sprachen mit Leuten, die hauptsächlich evangelikal sind, richtig?
Ja.
Und wir sagten ihnen rundheraus, und die Leute von Heritage and Hope sagten ihnen rundheraus, dass die Position, die wir einnehmen, die gleiche ist, die von den protestantischen Reformatoren eingenommen wurde, nämlich dass Rom der Antichrist ist. Aber hier lesen wir, dass die Katholiken zum neuen Mainline wurden.
Wir erwähnten das sogar.
Ja.
Douglas Wilson gegenüber. Wir sagten, dass die Regierung und alles von ihnen geleitet wird. Und er sagte, es waren seine Worte, nicht jeder wird wahrscheinlich mit ihm übereinstimmen, wie es umgesetzt werden soll.
Richtig. Nun gut, also Martin, das geschieht gerade. Die katholische Kirche fungiert zunehmend als die neue Mainline-Kirche in der amerikanischen Politik, wo Linke, Rechte und in der Mitte Angesiedelte sich zusammenfinden, um Jesus zu finden. Leos Pontificat ist Schlussstein. Was ist ein Schlussstein?
Der befindet sich ganz oben.
Gab es in der Zeit Jesu nicht ein Verwerfen des Schlussteins?
Ja.
Es scheint, dass hier ein anderer Schlussstein, ein Papst, angenommen wird. Ein Antichrist.
Ja. An der Stelle von?
Einer an der Stelle von Jesus Christus.
Ja.
Des langen Reifeprozesses des katholischen Glaubens in Amerika. Der wichtigste Katholik ist jetzt ein Amerikaner. Also ist es nur natürlich, dass man als Amerikaner katholisch wird. Ist das nicht interessant, Martin? Also wenn es hier heißt, Annui coeptis novus ordo seclorum, aus vielen eins, sie werden sich vereinen. Tun sie es gerade?
Dieser Schlussstein kommt. Ich denke, er ist jetzt auf der Spitze der Pyramide.
Er kommt gerade herunter. Und es ist das Auge Luzifers.
Hype um Amerikas ersten Papst. Er erreicht neue Höhen mit Videos, die viral gehen von Schirten, Hüten und Pizzen, die dem in Chicago geborenen Papst übergeben werden. Einschließlich zwei in Trockeneis gebackenen Pizzen, die von Oreos heute nach Rom gebracht werden. Das Chicagoer Grundnahrungsmittel macht keineswegs Halt vor der Papstmanie. Wobei eine Pizza den Ritterschlag zur Popperoni erhielt, die der damalige Kardinal im letzten Sommer vor einem Jahr hier aß. Sie hatten den späteren Präsidenten zu Gast, sie hatten Boxlegenden zu Gast. Haben sie alle ihren eigenen Tisch?
Nein, nein, der Papst ist unser Fan und Kunde Nummer eins.
Dieser Gläubige kommt aus New Mexico.
Man kann sich Downtown Cloudgate ansehen oder den historischen Baseballpark, aber das ist weitaus besonderer.
Das Terrain der Fans vereinnahmt Chicago. Papst Leos Doppelgänger sind jetzt regelmäßig bei Spielen der White Sox. Der wirklich lebenslange Fan gibt diese Botschaft heraus.
Meine lieben Freunde, es ist mir ein Vergnügen, euch alle zu begrüßen.
Heilige Hingabe und Andacht trifft jetzt die Straße. Sie haben eine Papst-Themen-Bustour angestoßen.
Ja.
Das ist so uramerikanisch.
Ich weiß.
Die Chicago-Papst-Tour hatte seine Startrunde am Sonntag, wobei Kunden und Förderer zu Papst Leos Schule gebracht wurden, sogar zum Haus seiner Kindheit.
Ich denke, das Gemeinschaftsgefühl, das da entstand, war wirklich wichtig.
Eine wachsende Verbindung zum ersten Papst Amerikas, die einen Rausch der Papstkultur entfachte. Maggie Wasper von NBC News aus Chicago.
Okay, es ist an der Zeit, das abzuschließen. Ist der Tisch gedeckt?
Nun, also brauchst du eine andere Brille, um es zu sehen?
Ist die tödliche Wunde geheilt?
Ich denke, mit diesem letzten Papst schon.
Es wird Wirklichkeit, stimmt's?
Richtig.
Strebt alles einem Höhepunkt zu?
Ja, sicher doch.
Alles, was die Schrift sagte, dass das zweite Tier, also die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Macht oder ihre Autorität und politische Schlagkraft geben und dem ersten Tier zur Verfügung stellen würden, indem sie dessen Autorität durchsetzen. Wollen Sie nicht den Sonntag einsetzen? Sagte er das nicht?
Ja, natürlich.
Sagten Sie das nicht?
Definitiv.
Also das ist die moralische Macht des Papsttums, nicht die moralische Macht der Bibel, denn das ist der Sabbat. Können wir also die Frage stellen, Martin, ob wir Panikmacher oder sensationslüstern sind, weil wir jetzt über diese Themen sprechen?
Ich hoffe, die Leute können anfangen zu sehen, dass das nicht der Fall ist. Es ist einfach Realität.
Sagte er, Wilson, dass wir jetzt handeln müssen, bevor es zu spät ist und dass das kleinere Übel toleriert werden muss, um das größere Übel zu stoppen? Sie haben das Gefühl, dass sie nur ein kleines Zeitfenster haben. Besprachen wir das? Und das muss ganz offensichtlich die Regierung von Trump sein. Das gibt uns bis 2028 vor. Denn was ist, wenn sie dann verlieren? Dann stehen wir wieder ganz am Anfang, stimmt's? Sie wollen also den Lauf der üblen Dinge aufzuhalten, denn wenn die andere Seite die nächste Wahl gewinnt, wird es vielleicht zu spät sein. Martin, 2028 steht da. Ich sag nicht, dass Christus 2028 kommt, aber die okkulte Agenda von 2025 bis 2027 ist fertig. Der religiöse Wille, diese Dinge umzusetzen.
Project 2025 war in 6 Monaten.
Anders gesagt, der politische Wille.
Ich meine, wie viel wurde von der Regierung in den letzten 6 Monaten umgesetzt?
Unglaublich. Martin, könnte das bedeuten, dass es zuvor geschehen könnte? Die Geschichte und die Prophetie werden zeigen, dass sie sich irren. Damit meine ich, dass sie keine Verfolgung wollen. Aber die Geschichte und die Prophetie beweisen, dass sie es umsetzen werden. Denn überall, wo es eingeführt wurde, hat es zu Verfolgung geführt.
So ist es.
Und ich glaube, dass wir uns in den letzten Ereignissen befinden. Es gibt einiges aus Elias Erfahrungen zu lernen. Aus der Erfahrung Elias während jener Tage der Entmutigung und der scheinbaren Niederlage lassen sich viele Lehren ziehen. In unserer Zeit, die durch eine allgemeine Abkehr vom Recht gekennzeichnet ist, sind diese Lehren für die Diener Gottes von unschätzbarem Wert. Die heutige Abtrünnigkeit gleicht der, die sich in den Tagen des Propheten über Israel ausbreitete. Wer das Menschliche über das Göttliche erhebt, wer Volksführer verherrlicht, wer das Geld anbetet oder wer die Lehren der Wissenschaft über die Wahrheiten der Offenbarung stellt, folgt auch heute mit der großen Menge Baal nach. Der Feind aller Wahrheit sucht mit betrügerischer Macht Männer und Frauen zu veranlassen, Gott durch menschliche Ordnungen und Einrichtungen zu ersetzen. Haben wir das dargelegt?
Ja, sicher doch.
Und das zu vergessen, was zum Heil und Glück der Menschheit ausersehen worden ist. Wie weit sich dieser Abfall auch ausgebreitet hat, so ist er doch noch nicht allgemein. Martin, das macht doch viel Hoffnung. Nicht alle Erdenbewohner sind gesetzlos und sündenverderbt. Nicht alle haben sich auf die Seite des Feindes gestellt. Gott hat viele Tausende, die vor Baal nicht die Knie gebeugt haben. Viele, die nach einem tieferen Verständnis Christi und des Gesetzes Verlangen tragen. Viele, die aller Hoffnungslosigkeit zum Trotz an dem Glauben festhalten, dass Jesus bald kommen und der Herrschaft der Sünde und des Todes ein Ende bereiten werde. Ferner gibt es viele, die unwissentlich Baal gedient haben, an denen aber Gottes Geist noch arbeitet. Martin, hier ist das Fazit. Wenn diese Ereignisse anfangen zu geschehen, hoffe ich, dass die Leiter und Macher, zumindest einige von ihnen, und ich bete da speziell für Wilson und Lennox, denn sie wurden mit der Thematik jetzt konfrontiert, dass sie es sehen und ihren Einfluss nutzen werden, um viele umschwenken zu lassen, den biblischen Richtlinien zu folgen, sodass viele die Wahrheit annehmen können, wie sie in Jesus ist. Das ist der Grund, warum wir das Privileg hatten, mit diesen Leuten zu sprechen. Für mich ist das jenseits von allem Vorstellbaren. Unfassbar. Wir müssen Gott für die Gelegenheit danken, die er uns gab. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt war es nicht die Gelegenheit, ihre Haltung zu ändern. Aber die Möglichkeit ist da, Gottes Volk aufzuwecken. Hinsichtlich der Zeit, in der wir uns befinden. Ich denke, es ist an der Zeit, mit einem Gebet abzuschließen.
Ja.
Himmlischer Vater, mit dem Gefühl unheilvoller Vorahnung glaube ich, dass gleich um die Ecke eine überwältigende Überraschung wartet. Und laut der Schrift hat die Gemeinde schlafende Jungfrauen. Und Herr, wenn sie nicht vor diesen Ereignissen erwachen, sondern erst bei dem Ruf, dass der Bräutigam kommt, wird es zu spät sein. Und so bete ich, dass sie jetzt aufwachen. Und nicht nur sie, sondern dass sie bevollmächtigt werden, die Botschaft des dritten Engels mit Vollmacht zu verkündigen, sodass die ganze Welt von ihrer Herrlichkeit erleuchtet werden kann. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.